Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Bundesregierung verurteilt den Entzug der Immunität von Juan Guaidó durch diese sogenannte verfassungsgebende Versammlung ausdrücklich.
Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, heute Vormittag. Deutschland hat ja Juan Guaidó als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas anerkannt. Nur, das wird Juan Guaidó aller Voraussicht nach nichts nützen. Sein Gegenspieler und Machthaber Nicolas Maduro hat im Machtkampf in Venezuela die besseren Karten. Warum? Das hören wir gleich. Und wir reden darüber, warum Fußballfunktionäre offenbar ein Faible für teure Uhren haben und wer geeignet ist, den Deutschen Fußballbund in eine skandalfreie Zukunft zu führen. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 3. April. Ich bin Philipp May. Hi. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Regime von Machthaber Maduro in Venezuela zusammenbricht. Kein Geld, kein Strom, kein Essen, da werden irgendwann doch auch die treuesten Militärs von der Fahne gehen und zum Herausforderer und selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó überlaufen. Das haben viele gedacht, aber im Moment sieht es gar nicht danach aus. Auch wenn er den Großteil der Menschen hinter sich hat, Guaidó kommt nicht richtig weiter mit seiner Revolution, vorsichtig formuliert. Jetzt hat die von Maduro kontrollierte verfassungsgebende Versammlung Guaidós Immunität, die er ja als Parlamentspräsident hat, aufgehoben, unter anderem, weil er gegen ein Ausreiseverbot verstoßen hat und zu Gewalt angestiftet haben soll. Damit droht ihm nun die Verhaftung. Unser Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke war vor kurzem als einer der wenigen ausländischen Journalisten im Land, hat dort unter anderem auch Guaidó interviewt, haben wir hier im Podcast auch gespielt. Und jetzt ist er wieder zurück in Berlin und mit mir verbunden. Hallo Burkhard.
Hallo.
Du, was ist dein Eindruck? Gewinnt Maduro langsam wieder die Kontrolle zurück?
Der Eindruck ist, dass er Juan Guaidó sozusagen am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Man hat sich sowieso gewundert, warum das Regime nicht früher gegen ihn eingeschritten ist. Aber jetzt ist ganz klar, die Marschrichtung ist vorgegeben, die Immunität ist aufgehoben und man will Juan Guaidó nicht nur wegen jetzt Aufruhr oder Anstiftung zum Aufruhr, wegen Amtsanmaßung und anderer Vergehen zur Rechenschaft ziehen, sondern vor allen Dingen wegen Korruption. Und da muss man einfach wissen, er ist Mitglied der Nationalversammlung des Parlaments, was von Maduro entmachtet wurde. Den Parlamentariern wurde seit Jahren kein Gehalt mehr gezahlt, weil der Assemblea Nacional die Gelder gestrichen worden sind. Und wenn man hier ihm jetzt ein Antikorruptionsverfahren aufzwingen will und ihn der Korruption beschuldigen will, weil er Gelder von womöglich auch ausländischen Institutionen oder Regierungen angenommen hat, so ist da sicher etwas begründet. Aber es ist natürlich eine ganz perfide Art und Weise, hier einen Gegner fertig zu machen in einem Land, wo wir alle wissen, dass die höchsten Regierungskreise zum Teil sehr, sehr korrupt sind.
Du hast es gerade gesagt, es ist eigentlich verwunderlich, warum er Guaidó so lange verschont hat. Er hat ja die Staatsgewalt immer noch auf seiner Seite. Jetzt traut er sich doch an ihn heran. Warum tut er es jetzt auf einmal? Woran liegt das?
Ich glaube auch, weil die Versorgungslage immer dramatischer wird und weil er jetzt auch glaubt, am längeren Hebel zu sitzen. Ich glaube, dass ihm auch das Treiben zu bunt wurde und dass er ihm vielleicht wirklich auch zu gefährlich wurde mit der Zeit. Wobei wir einfach auch jetzt sehen müssen, die massiven Stromausfälle. Erst letzte Woche ist wieder tagelang der Strom selbst in der Hauptstadt Caracas ausgefallen. Meine Freunde und Kollegen vor Ort berichten mir, dass schon seit 10, 11, 12 Tagen kein fließendes Wasser mehr ist in vielen, vielen Stadtteilen von der Hauptstadt Caracas. Und da kann man sich erst mal vorstellen, wie es in entlegeneren Teilen des Landes aussieht. Diese massive Situation führt natürlich dazu, dass die Leute vor allen Dingen eines im Kopf haben, nämlich sich mit Wasser zu versorgen. Wasser ist das ganz, ganz große Problem, vor allen Dingen Trinkwasser. Und das zweite Problem ist natürlich Strom und vor allen Dingen was Essbares zu bekommen, weil natürlich die Situation im Land immer prekärer wird. Und da an Revolution oder Umsturz zu denken, auch von einem Mann, wo man nicht weiß, ob er dann auch wirklich liefern kann, das ist, glaube ich, das Sekundäre in den Köpfen von vielen Venezolanern in diesem Moment. Das muss man leider so nüchtern feststellen.
Also die katastrophale Versorgungslage, die ja am Anfang dazu geführt hat, dass das Volk sich überhaupt erst abgewandt hat von Maduro und die dazu geführt hat, dass Guaidó sich in der Lage gesehen hat, sozusagen aufzubegehren, die hilft jetzt auf einmal doch Maduro. Das ist ja schon fast Ironie.
Es ist Ironie und was vielleicht noch perfider ist, man beginnt ja jetzt nun auf offizieller Seite so ganz diskret nicht zuzugeben, dass es eine humanitäre Krise gibt. Das wurde ja immer abgeleugnet. sondern man erlaubt es kleineren und größeren Hilfsorganisationen jetzt auch ins Land zu gehen mit Medikamenten, mit Lebensmitteln. So ist die Rede davon, dass das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz, wohl demnächst aktiv werden könnte. China hat angeblich Hilfsgüter geliefert, vor allen Dingen Medikamente. Und somit lässt man zum Teil Hilfe rein, die dann vielleicht marginal nur oder minimal die Versorgungslage verbessert. Aber auch das ist natürlich eher dem Regime Maduro zuträglich, als dass es nun Juan Guaido stützt, der ja am 23. Februar verzweifelt versucht hat, einen Konvoi mit humanitärer Hilfe über Cúcuta, über die Grenzbrücke nach Venezuela reinzubringen. Die Hilfsgüter lagern übrigens immer noch in Cúcuta und werden noch nicht mal dort an die hungerleidenden Venezolaner verteilt.
Welche Fehler hat Guaido gemacht? Beziehungsweise war das der Kardinalfehler, dieser gescheiterte Hilfsgütertransport? Oder hat er noch mehr auf seiner negativen Habenseite?
Ich glaube, Guaido hat in dem Sinne keine Fehler gemacht, sondern es ist einfach das verzweifelte Aufbäumen einer total frustrierten Opposition, die in der Vergangenheit alle Möglichkeiten versucht hat, auszuschöpfen, um dieses Regime zu stürzen. Rekapitulieren wir. 2017 gab es monatelange blutige Proteste. 3-4 Monate lang demonstrierte man. Es gab über 132 Tote in den Straßen von Caracas. Und das Ergebnis war, dass am Ende Nicolás Maduro, der ja sich einem von der Opposition dominierten Parlament gegenüber sah, eine Wahl für eine verfassungsgebende Versammlung einberufen hat, die von der Opposition boykottiert wurde, weil es nicht demokratisch zuginge dort. Und diese verfassungsgebende Versammlung ist nach der venezolanischen Verfassung in der Lage, alle anderen Institutionen des Staates, alle anderen zu überstimmen. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Und dieses Instrument hat Nicolás Maduro systematisch benutzt, um seine Macht zu stützen und zu unterhalten. Denn es gab dann die Forderung nach vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. Maduro hat dem ja indirekt sogar stattgegeben, indem er dann Mai letzten Jahres die Präsidentschaftswahlen hat abhalten lassen. Aber er hat das über die Konstituente, über die verfassungsgebende Versammlung getan, die von der Opposition nicht anerkannt wird. Er hat die Fristen nicht eingehalten und vor allen Dingen hat er die führenden Köpfe der Opposition nicht zugelassen zu dieser Wahl und auch viele Parteien nicht. Von daher gesehen hat die Opposition boykottiert. Also weder Wahlboykott noch massive Proteste haben bis jetzt zum Ergebnis geführt. Deshalb war die große Hoffnung jetzt mit Juan Guaido, wieder die Opposition zu einen. Und noch ist die Opposition geeint, aber der entscheidende Faktor sind ja die Streitkräfte, Sie haben es erwähnt. Und wenn die Streitkräfte nicht springen, und Juan Guaido hat gestern noch mal dramatisch appelliert an die Streitkräfte, endlich die demokratischen Kräfte zu unterstützen, wenn die nicht gegen Maduro vorgehen, wenn die Maduro nicht stürzen, sondern ihn weiterhin stützen, hat die Opposition wahrscheinlich keine Chance.
Und warum springen sie nicht, die Streitkräfte?
Weil die 1200, andere sagen sogar 2000 Generäle.
Das ist ja sowieso irre, ich komme darüber nicht weg.
Ich glaube, keiner kommt über diese Zahl weg, aber ich dachte, bin bis jetzt immer von 1200 ausgegangen. Aber neulich sagte mir ein Deserteur, den ich in Cúcuta interviewen durfte, dass es eigentlich 2000 seien und die sind alle mit tollen Pöstchen versorgt. Die sind zum Teil Minister, die sind zum Teil Direktoren von Krankenhäusern und vor allen Dingen sagt man, dass die massiv auch im Benzinschmuggelgeschäft, im Drogengeschäft und in anderen illegalen Bergbauaktivitäten aktiv sind und sich dort bereichern und darüber hinaus sehr, sehr korrupt. Das sind alles Vorwürfe. Das müsste man natürlich noch mal beweisen, aber das sind die Vorwürfe, die erhoben werden gegen das Militär. Die 2000 Generäle, nehmen wir mal an, es sind 2000, denen geht es blendend, aber die einfachen Soldaten leiden Hunger. Und das wäre, glaube ich, die Chance. Das heißt, wenn sich das Soldatenvolk gegen die Befehle ihrer Befehlsgeber aufstellen würde und erheben würde, dann hätte vielleicht Guaido eine Chance, aber eigentlich bräuchte er auch einen oder ein paar von den Generälen, die sagten, hey, wir machen jetzt mal Schluss mit Maduro.
Welche Optionen hat Guaido denn noch? Mehr als moralische Unterstützung bekommt er aus dem Westen ja offensichtlich nicht.
Das weiß man nicht so genau, welche Form der Unterstützung er bekommt. Theoretisch wäre denkbar, dass er die Assemblea Nacional, also das Parlament, was er ja als das Rechtmäßige nach wie vor ansieht, bittet, Artikel 187.11 der Verfassung nun in Kraft zu setzen. Das bedeutet, man könnte um ausländische Hilfe nachsuchen. Das kann eine Kooperation sein, es könnte aber auch eine Militärintervention sein, der Amerikaner beispielsweise.
Das wäre, aber ohne die geht's nicht. Du brauchst Hilfe von außen als Guaido.
Das ist die große Frage. Ich glaube, dass die Frustration und die Verzweiflung bei einigen so groß sein könnte, dass es zu einem solchen Beschluss käme, obwohl meine Interviews, die ich geführt habe in der Assemblée Nationale, eher darauf hindeuteten, dass es noch eine Minderheit ist der Personen, die das fordern. Denn eines ist doch ganz klar, wer sich dort militärisch reinsetzt in Venezuela, der hat nicht nur 100 Russen, der hat zigtausend Kubaner an der Backe und er hat vor allen Dingen 1,6 Millionen Milizionäre und eine, ja, vielleicht nicht mehr ganz so Maduro-treue Streitkraft von 235.000 Mann und gegenüber, da kann es Guerillakrieg geben oder sowas, wäre eine verheerende Lösung. Also von einer Militärintervention, ich glaube, davon würde wohl auch Guaido eher Abstand nehmen wollen, weil das hieß im Endeffekt Bürgerkrieg. Und das kann und will niemand, auch kein Juan Guaido. Aber seine Optionen laufen allmählich aus. Deshalb dieser dramatische Appell gestern vor seinen Anhängern, dass die Streitkräfte doch wohl springen, ihn unterstützen sollen. Vielleicht wird er gehört. Vielleicht ist es auch so, dass die Versorgungslage sich so dramatisch zuspitzt, dass sich auch Maduro nicht mehr an der Macht hält. Aber eines ist klar, ohne einen Strom der Chavisten, also der Anhänger von der Richtung des Sozialismus von Hugo Chavez, die immer noch, sagen wir mal, in der Bevölkerung 20, 25, vielleicht sogar 30% haben an Unterstützung, nicht Maduro, Maduro hat nur 14%, dass die irgendwie beteiligt werden müssten an einer Übergangsregierung, dass man den Militärs Amnestieregelungen, Garantien geben muss, dass sie für ihre Korruption nicht belastet werden. Das wäre der einzige
Weg. Hat doch alles gemacht, oder nicht?
Naja, aber die Militärs springen nicht. Ja. Man glaubt ihm wohl nicht und man hat wohl Angst, dass man nachher doch hinter Gittern kommt.
Ja. Du hast es ganz kurz schon mal angesprochen, wo wir gerade beim Stichwort Hilfe von außen sind. 100 Russen. Russland hat still und heimlich Soldaten einsickern lassen. Spielt das eine Rolle? Als Verbündeter Maduros, Russland und China sind ja auf Seiten Maduros.
Absolut, weil das erschwert natürlich die Hürde für die Amerikaner, dort einzugreifen. Das ist ganz, ganz logisch. Der Konflikt ist internationalisiert. Venezuela hat die größten Erdölreserven der Welt. Das spielt eine massive Rolle. Und es hat sich gezeigt, dass selbst die verschärften Sanktionen der USA, zum Beispiel eben auch kein venezolanisches Öl mehr zu kaufen, die Konten von Citgo, das ist einer Tochter von PDVSA, mit Raffinerien in Texas zu sperren, die Konten und die Macht darüber eigentlich Guaido zu übertragen. All das hat bis jetzt eben noch nicht den Effekt gebracht, dass Maduro wirklich so ausgetrocknet ist, dass er aus dem Amt geht.
Eine Frage habe ich noch zu Deutschland. Deutschland hat ja Guaido wie auch die USA als rechtmäßigen Präsidenten anerkannt. Da gibt es ja völkerrechtliche Zweifel dran. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestags zweifelt an der Rechtmäßigkeit. War das ein Fehler?
Vielleicht war es ein vorschneller Entschluss, aber ich glaube, man wollte hier einfach die demokratischen Kräfte in Venezuela stärken. Aber es war nicht sehr diplomatisch, denn man hat ja auch eine Vermittlerrolle, die Deutschland und vielleicht auch die EU hätten ausüben können, verspielt. Nun hat sich Deutschland positioniert. Man muss allerdings trotzdem die Kontakte zum Regime aufrechterhalten, wenn man auch humanitäre Hilfe dort reinbringen will, was auch Ziel der Bundesregierung sein muss und sein sollte und wohl auch ist. Ja, vielleicht hat man sich da etwas verzockt, indem man zu früh Juan Guaido anerkannt hat. Aber es war natürlich jetzt auch kein Alleingang, denn mehr als 50 Staaten haben Juan Guaido anerkannt und wollen eben einen demokratischen Übergang. Das hieße eigentlich auch, dass sich über 50 Staaten verzockt haben und vor allen Dingen der harten Linie von US-Präsident Donald Trump gefolgt sind.
So, und jetzt ganz zum Schluss bewegen wir uns nochmal in das Reich der mittelseriösen Prognosen. Ja, ich weiß, dennoch, ich entlasse dich nicht ohne. Wie lange hält sich das Regime noch?
Länger, als wir alle denken.
Vielen Dank, Burkhard.
Gerne.
Es ist ja schon immer wieder erstaunlich, wie häufig hohe offizielle Ämter, höchste offizielle Ämter im Fußball, die eigenen Standards gerade im Bereich der Compliance verschiebt, offensichtlich. Und immer wieder ist es die Luxusuhr. Karl-Heinz Rummenigge, der Bayern-Boss zum Beispiel, da waren es eine oder waren es sogar zwei Uhren?
Zwei Uhren. Angeblich ein Geschenk aus Katar.
Genau. Bastian Rudde ist bei mir hier im Podcaststudio aus der Sportredaktion, der sich auch mit vielen sportpolitischen Themen und uhrenspezifischen Themen daher befasst. Also Karl-Heinz Rummenigge, da waren es zwei Uhren, wurde im Zoll erwischt. Ne?
Wurde im Zoll erwischt, genau, musste auch eine Strafe zahlen, durfte aber einer der Chefs beim großen FC Bayern bleiben.
Ja,
anders als Grindel.
Hintergrund damals, es ging mal wieder um die Fußball-WM in Katar und die Frage, wie sich die Clubvereinigung, deren Vorsitzender er auch war, da positionieren würde. Und dann gibt es eben möglicherweise.
Genau, war auch anrüchig natürlich.
Ja, ja. War aber natürlich auch nur ein Privatgeschenk. Theo Zwanziger, ehemaliger DFB-Präsident, FIFA-Exekutivkomitee-Mitglied, hat eine Luxusuhr bei der WM 2014 im FIFA-Turnbeutel nicht gefunden.
Im Fußball ist es immer 5 vor 12.
Er hat sie nicht gefunden.
Latitüde.
Ein Goodiebag. Ja, bei der genau. FIFA sind in den Goodiebags nicht einfach nur T-Shirts oder so, sondern da sind dann mal 6.000 Euro schwere Luxusuhren. Und jetzt, wie gesagt, der ehemalige DFB-Präsident, seit gestern ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel. Auch er ist über ein Geschenk gestoßen, eine Luxusuhr, und zwar des ukrainischen Fußballfunktionärs und Oligarchen Surkis.
Für mich war dies ein reines Privatgeschenk, ohne jeden Bezug, etwa zum ukrainischen Verband oder gar einem Wirtschaftsunternehmen. Es war für mich ein Gebot der Höflichkeit, dieses Geschenk anzunehmen. Ich kannte die Marke der Uhr nicht und hatte keine Vorstellung von ihrem Wert. Es war ein schweres Versäumnis, diesen Wert nicht sofort zu ermitteln. So hätte ich bereits den Anschein unredlichen Handelns vermeiden können.
Tja, hat er alles angeblich nicht gemacht. 6.000 Euro hat die Uhr gekostet, das weiß er jetzt. Zu spät. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, jetzt ist da wieder ein Fußballfunktionär, der über eine Uhr stolpert, über die Annahme einer Luxusuhr. Mein erster Gedanke war, wie kann man nur so dumm sein? Ausgerechnet das, als Fußballfunktionär, der ja auch angetreten ist, eine neue Ära der Compliance einzuleiten. Kannst du dir das erklären?
Nee, ich kann es mir nicht erklären. Ich muss aber sagen, dass ich bei Grindel gestern was ganz Interessantes in seinem Statement rausgehört habe, fand ich. Er hat ja gesagt, das hatte vielleicht einfach mit Stress im Amt zu tun, dass ich diese Uhr einfach mitgenommen habe sozusagen. Da kann man jetzt sagen, ja, was erzählt er denn da? Das ist eine Ausrede, aber vielleicht steckt da was ganz Interessantes drin, weil möglicherweise ist man in diesen Fußballfunktionärskreisen auf so einem, sage ich mal, abgehobenen Niveau unterwegs und man hat ja tatsächlich viel Stress, du jettest um die Welt. Du bist nur in den besten Hotels, du sitzt in den besten Autos. Deine einzige Erdung ist, wenn du mal ins Fußballstadion tatsächlich gehst, was ja aber auch ein High-End-Event ist sozusagen. Das heißt, du bist so abgehoben unterwegs und hast so viel Stress, dass du auf einmal vielleicht, sagen wir mal, das innere Auge dafür verlierst, dass so eine Uhr von 6.000 Euro schon hinterfragenswert ist, dass man das mal diskutieren müsste.
Geht ja noch viel teurer in den Kreisen. Wahrscheinlich haben diese ganzen Oligarchen selbst 100.000 Uhren am Handgelenk.
Die von Rummenigge sollen ja auch viel teurer gewesen sein. Ist ja nichts, die 6.000 Euro.
Man muss dazu sagen, das ist ja auch wieder Stein des Anstoß. Ein Reinhard Grindel verdient als FIFA Exekutivkomitee, Council heißt es ja jetzt, und UEFA-Exekutivkomitee-Funktionär allein 500.000 Euro im Jahr für 8 Sitzungen. Also das sind quasi diese Gelder, die da bewegt werden, diese Gehälter, sagen wir es mal so.
Genau, interessantes Thema, ja. Geld. Und diese Posten will er ja auch behalten. In der UEFA ist er bis 2021 gewählt, in der FIFA bis 2023. Diese Verbände haben sich noch nicht geäußert, ob sie jetzt ihre Compliance-Beauftragten mal auf den Fall ansetzen. Und das Thema Geld kommt jetzt auch wieder beim DFB, glaube ich, ins Spiel. Die müssen sich ja jetzt einen Nachfolger suchen. Und von den Namen, die so gehandelt werden, da sind unheimlich viele Leute dabei, die, würde ich sagen, jetzt in der Wirtschaft oder in ihren jetzigen Positionen einfach viel mehr Geld verdienen, als sie das in diesem ehrenamtlichen Fulltime-Job DFB-Präsident überhaupt verdienen können. Ich glaube, das könnte ein Problem werden in der Nachfolgesuche.
Da kommen wir gleich noch zum Nachfolger. Eine Sache, die mir ja aufgefallen ist auch, dass es beim DFB, das hat Reinhard Grindel ja gestern bittersüß in seinem Statement auch gesagt, anscheinend ja auch offenbar jeder wusste, die hat er ja nicht gestern geschenkt gekriegt, die Uhr, sondern die trägt er oder hat er lange Zeit mit sich rumgetragen, aber niemand hat etwas gesagt. Hören wir da nochmal rein.
Ich bin mit der Annahme des Geschenks offen umgegangen und habe es meine mich in Genf begleitenden Mitarbeiter gezeigt und habe es später auch in Frankfurt im Kollegenkreis erwähnt.
So, und das finde ich interessant. Der geht seit mehreren Monaten, trägt er diese Uhr am Handgelenk, freut sich und sagt, hier, guck mal, was für eine tolle Uhr ich vom Surkis bekommen habe. Der ist total angeschossen, der Grindel, weil er Fehler über Fehler gemacht hat. Und die wollen ihn unbedingt loswerden. Und gerade in dem Moment, wo er so richtig in der Kritik steht, geht diese Story nach draußen. Was sagt das über den DFB aus?
Na, das sagt ganz offenbar aus, dass es da Leute gibt, die von dieser Uhr wussten und mutmaßlich zum inneren Führungskreis, vielleicht zum Präsidium des DFB gehören, die ein Interesse daran haben, dass Reinhard Grindel gehen muss und die sich diese Uhrgeschichte jetzt bis zum bitteren Ende sozusagen als den berühmten Tropfen in das randvolle Fass aufbewahrt haben. Und natürlich, vermute ich zumindest, hat Reinhard Grindel das gestern auch deshalb zweimal sogar gesagt, dass Leute im DFB über diese Uhr Bescheid wussten, um den Leuten zu signalisieren, erstens Leute, Wenn ich gehe, versuche ich nicht alleine zu gehen. Und zweitens, dadurch, dass er seine Ämter bei UEFA und FIFA behalten will, bleibt er noch ein bisschen the part of the game. Das heißt, er signalisiert gestern schon ein bisschen, so ganz abschreiben könnt ihr mich noch nicht. So einfach mache ich euch die ganze Sache nicht.
Und wird diese Strategie aufgehen oder beziehungsweise haben sich da möglicherweise einige Leute im DFB verrechnet? Kann man das jetzt schon sagen?
Es gibt einen Hinweis darauf, finde ich. Da geht es um das Jobprofil des Nachfolgers sozusagen. Einer der Leute beim DFB, die jetzt einen Nachfolger finden sollen, das ist Rainer Koch. Und der hat gesagt, wir suchen einen Nachfolger, aber der soll nicht aus dem DFB-Präsidium kommen. Mhm. Das kann man lesen als einen Seitenhieb gegen diejenigen, die möglicherweise diese pikanten Details zu Grindel an die Medien durchgestochen haben, weil sie möglicherweise selber auf die Nachfolge hoffen. Den könnte Koch damit nicht signalisiert haben, nee, mit der Tour kommst du hier nicht an den Chefposten ran sozusagen. Und ganz interessant an diesem Detail ist natürlich auch, dass einige Persönlichkeiten, wenn es bei dieser Marschroute bleibt, keine Leute aus dem Präsidium, dann würden zum Beispiel Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff als Präsident nicht in Frage kommen. Aber auch Friedrich Curtius, Anfang 40 sozusagen, einer der jungen, aufstrebenden, ambitionierten im DFB, die wären damit sozusagen auch als mögliche Nachfolger ausgeschlossen.
Friedrich Curtius, ganz interessante Personale, der war schon Büroleiter von Wolfgang Niersbach, der Vorgänger von Reinhard Grindel, der über die Sommermärchenaffäre auch
schwarzen Kassen, genau,
gefallen ist. Genau. Und der Curtius war irgendwie immer dabei und ist immer nach oben gefallen sozusagen.
Genau, und jetzt ist die Frage, ob er weiter nach oben fallen will. Und die Frage ist, ob ihm Rainer Koch sozusagen als langjähriger DFB-Funktionär da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen will.
Ist der DFB-Stall, wollte ich sagen. Soweit wollte ich noch gar nicht gehen. Ich wollte sagen, ist der DFB ein Augias-Stall, der jetzt wirklich dringend ausgemistet werden muss? Und zwar mit dem aber wirklich ganz eisernen Besen?
Also ausgemistet weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die man hinterfragen sollte beim DFB. Zum Beispiel ganz interessant ist gerade, dass einfach immer von dem einen Nachfolger die Rede ist, der jetzt gefunden werden soll. Das ist irgendwie gang und gäbe beim DFB, dass man sich auf einen Kandidaten im Vorfeld einigt, der soll dann schön brav auf dem Bundestag Ende September gewählt werden. Das könnte man eigentlich auch mal hinterfragen, ob es da mal nicht sowas geben sollte wie ein SPD-Debattencamp oder eine CDU-Regionalkonferenz. Also mal ein offenes Rennen verschiedener Kandidaten, vielleicht auch aus ganz verschiedenen Ecken der Gesellschaft, die ihre Ideen austauschen. Und selbst wenn am Ende dann ein Kandidat sich ganz deutlich durchsetzt, kann sich so ein Prozess ja durchaus irgendwie was Befruchtendes haben im Sinne von Ideen, wie dieser Verband irgendwie nach vorne kommen kann.
Mhm. Welche Kandidaten, es sind ja jetzt schon einige genannt, welchen Kandidaten findest du bisher am überzeugendsten? Oder käme dir einer in den Kopf, wo du sagen würdest, das wäre einer tatsächlich, der würde wirklich für was Neues stehen beim DFB, für eine andere Ära, für mehr Gemeinwohl, weniger vielleicht Gewinnoptimierung und weniger diese Herrschaft des Geldes.
Also mir kommt jemand in den Sinn, allerdings ist diese Frau, die ich jetzt nennen werde, taucht noch gar nicht auf, also es ist wirklich Stochern im Nebel und nur meine Idee. Mir ist Katja Kraus eingefallen. Das ist eine Frau, die hat so kurz nach der Jahrtausendwende hat die mal so ein bisschen die Domäne im Fußball so ein bisschen durchbrochen. Die war früher mal Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, dann Vorstandsmitglied beim Hamburger SV, arbeitet jetzt in einer bekannten Sportmarketingagentur und hat auch mal ein interessantes Buch geschrieben, das hieß Macht, Geschichten vom Erfolg und vom Scheitern, passt irgendwie so ganz gut und ist also eine Frau, die sich immer noch im Fußball ist, auch in der Akademie für Fußballkultur, sehr eloquent. Aber den Namen habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Name, der schon gefallen ist, das ist Thomas de Maizière, kennen wir alle, ist der ehemalige Bundesinnen- und auch Sportminister. Das scheint mir ein Kandidat zu sein, der in Frage kommen könnte. Ganz einfach, weil er durch sein altes Amt irgendwie die Themen aus dem Sport und auch aus dem Fußball kennt. Zum Beispiel die Kluft zwischen reichen Profisportlern und darbenden Amateurkickern, sage ich mal, Fangewalt und so weiter und so fort. Das könnte ein Kandidat sein, den man irgendwie allen gut vermitteln kann.
Wir reden jetzt wieder über ein sportpolitisches Amt, das Amt des Präsidenten des Deutschen Fußballbundes. Warum hier im Podcast, warum hat das so eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung?
Weil erstmal der Deutsche Fußballbund mit ungefähr 7 Millionen Mitgliedern der größte Sporteinzelverband der Welt ist. Das ist natürlich schon mal eine Hausmarke und dann hat er eine wichtige Funktion, weil er zwischen dieser Glamour-Welt, nämlich der Fußball-Bundesliga, der zweiten Liga mit ihren Milliardenumsätzen und der breiten Basis, also all den Amateurkickern, die ja auch unter dem Profifußball leiden, zum Beispiel durch ungeschickt gesetzte Anstoßzeiten und so weiter, vermitteln muss. Und natürlich ist die Politik auch immer nah dran am Fußball. Wir kennen das alle, Politiker, die in Fußballkabinen Selfies machen und so weiter. Also dieser DFB-Präsident, der ist, hat eine wichtige Scharnierfunktion im Fußball selber auch, aber auch zwischen Fußball und Gesellschaft.
Der Sport ist politisch und der Fußball allemal. Vielen aber Dank,
hallo.
Bastian.
Gerne.
Eine Anmerkung in eigener Sache habe ich noch. Ich habe in einem meiner letzten Podcasts im Gespräch mit unserem London-Korrespondenten Friedbert Meurer die Formulierung autistisch bzw. politischer Autismus im Zusammenhang mit Theresa May benutzt. Das wurde einigermaßen viel und auch sehr nachvollziehbar kritisiert. Die Kritik ist angekommen. Ich werde diesen Begriff aus meinem Politikwortschatz streichen und dann auch hoffen, dass mir diese Formulierung auch nicht mehr aus Versehen rausrutscht. So, ab morgen übernimmt hier Jasper Barenberg. Ich bin raus. Philipp Meist, mein Name. Bis bald und tschüss.